Kurzer Hinweis an dieser Stelle, bevor der Podcast heute losgeht. Eigentlich hatten wir ein sehr, sehr schönes Thema ausgesucht, nämlich das Thema Narzissmus und wie man damit umgehen kann. Dann hat sich die Folge ganz anders entwickelt. Also in meiner Anmoderation, die ihr gleich hören werdet, die ist noch sehr auf den Narzissmus zugeschnitten. Aber dann viel Spaß beim Hören, denn dann entwickelt sich eine Folge, was kann Rassismus mit uns machen und was macht Rassismus im Alltag mit uns. Und der Aufhänger ist der Mental Health Moment der Woche von Bora Gildrim. Also rein in die Folge.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leiss.
Ich vermisse mehr Positivität und ich vermisse überhaupt nicht solche Quatschumfragen. Und ich vermisse überhaupt nicht, dass auch nur im Ansatz solchen Gedanken eine Bühne gebaut wird. Vielleicht war es einfach wirklich ein Unfall oder auch nicht. Und das kriegt dann plötzlich eine ganz komische Bühne. Und das finde ich ätzend.
Und Dr. Burak Yildirim.
Ich kenne einige Nationalspieler persönlich. Ich kenne den Sportdirektor der Nationalmannschaft schon sehr lange persönlich. Und es gäbe ja für mich nichts Schöneres, als wenn diese Mannschaft, diese Männer so weit wie möglich kommen. Und ich bin sicher, das geht auch vielen in Deutschland so und es geht auch vielen in den jeweiligen Redaktionen so. Und dann muss man doch einen anderen Spirit erzeugen.
Es ist wieder, ich sage immer, Bora Gildrim-Zeit. Das sage ich immer, bevor ich in den Podcast gehe. Das ist immer ganz schön. Dann sind immer alle hier im Haus sind immer ganz andächtig. Ah, okay. Es geht wieder um Mental Health. Es geht wieder um diese ganzen schönen Themen. Ja, und da freue ich mich drauf. Hallo Burak. Schön, dich wieder zu sehen.
Hallo Mike, ja, danke. Gleichfalls. Auf jeden Fall fand ich auch schön, dich zu hören. Und ja, in eine neue Woche zu starten. Mit einem schönen Thema.
Richtung Wochenende. Das super. Ist wohl so. Und dann noch gleich so ein leichtes Thema, wo man so einfach nett plaudern kann drüber, wo Menschen draußen einfach so ganz nebenbei zuhören können.
Auf der Bank, auf der Parkbank.
Richtig, genau, ganz entspannt. So am Wochenende hört man sich gerne mal so eine Folge über Narzissmus an.
Absolut.
Man hat nichts anderes zu tun. Ja, krasses Thema. Also, was soll man dazu sagen? Da werden wir einiges zu sagen können. Aber ich glaube, du und ich, wir haben vielleicht die eine oder andere Erfahrung auch schon mit Narzissmus gemacht und auch mit Narzissten gemacht, weil wir ja auch irgendwie in Berufen arbeiten, wo sowas ein Stück weit fast erschreckenderweise auch normal ist. Vielleicht muss man es auch ein Stück weit sein in den Berufen, in denen wir gearbeitet haben. Bei mir haben, obwohl na, du auch, ja, lange im Fußball direkt gearbeitet. Jetzt hast du immer noch damit zu tun, aber anders. Mhm. Und deshalb, glaube ich, können wir da einen kleinen Schwank erzählen und auch, welche Schwierigkeiten es damit geben kann. Bevor wir aber da knallhart einsteigen, die legendäre Frage, wie war dein Mental Health Moment der Woche?
Ja, die ist auf jeden Fall legendär.
Ja. Ja, ja,
ja. Ich bin immer mal wieder so froh. Man hat ja eine Zuhörerschaft, die man ja auch kennt.
Ja, und das soll so sein.
Genau, und so manchmal aus dem Gespräch heraus oder aus einer Situation heraus sagt dann jemand, das ist mein absoluter Mental Health Moment der Woche.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Das ist schon krass. Das ist schon echt. Da haben wir was ins Leben gerufen. Ja. Der war gut. Der war dahingehend gut. Ich meine, das ist jetzt echt durch alle Medien gegangen. Ich habe auch überlegt, ob ich es überhaupt mitbringe, aber ich fand es trotzdem doch ansprechend, dass wir mal darüber nochmal sprechen. Das war diese grandiose repräsentative Umfrage von den drei Redaktionen, die sich da zusammengeschlossen haben über die deutsche Nationalmannschaft.
Ja.
Und natürlich das Echo da drauf, ne? Ich musste erstmal so wirklich, ich musste echt lachen, weil ich hatte es, ich hatte das als Post gesehen, ich glaube auf Instagram, als Beitrag. Dann steht ja meistens, von wem der Beitrag ist, und dann stand da Sportschau plus zwei weitere Personen. Dann habe ich das angeklickt, habe mir gedacht, wer ist denn da noch mit drin? Ist das DFB oder? Und dann stand da drunter Sportschau, Tagesschau, Monitor vom WDR. Und dann denke ich mir, da haben sich drei Redaktionen zusammengesetzt.
Für eine Umfrage.
Ja, aber vor allen Dingen für so eine Umfrage. Also wo ich wirklich sage, das ist ja, und das bitte ich jetzt schon zu entschuldigen, dass ich überhaupt den Vergleich ziehe, das ist ja unter Schülerzeitungsniveau. Also die Idee dahinter ist ja schon Banane, um dann auch noch zu letztendlich das als Quintessenz der Umfrage zu headlinen. Ja. Also das ist schon, boah, also ich meine, da muss man, also du bist ja aus dem Journalismus letztendlich, aber ich stelle mir das so vor, da sitzen eben mehrere Leute, weil mehrere Redaktionen. Na, Seine, wir machen mal so ein gemeinschaftliches Ding. So, dann gucken die sich an, entweder digital oder sogar analog vor Ort, physisch. Und dann sagen die so, das wären unsere Fragen. Das Schlimme ist, dass du dann auch noch rausgehst und diese Fragen stellst. Aber das noch schlimmer ist, dass du diese Auswertung machst und dir sagst so, und das sind unsere im Grunde Schlüsselergebnisse. Und da muss ich ja sagen, also ich meine, das Echo kann man sich ja ungefähr vorstellen, aber wie gehaltlos diese Umfrage eigentlich ist, das ist schon krass. Und ich meine, dass man da rechts und links Watschen bekommt, und ich meine, Julian Nagelsmann hat ja gar kein Blatt vor den Mund genommen, hat einfach nur gesagt, solche scheiß Umfragen möchte ich nicht mehr sehen. Aber das ist schon, also wie man sich solche Watschen abholen kann, krass, fand ich krass. Aber die Reaktion so insgesamt fand ich ganz, ganz nett.
Aber jetzt mal Tacheles, mit jemandem, also da wurde ja vor allen Dingen auch so, stand ja auch auch sehr Gündogan sehr im Fokus dieser Umfrage. Wo auch der Vorwurf ja laut wurde, das ist eine ganz klare rassistische Kiste. Aber wie siehst du es jetzt als Mann mit türkischen Wurzeln? Also wie kommt das bei dir an?
Also ich meine, ich muss dazu sagen, dass mich solche Dinge Gott sei Dank emotional kaum treffen. Das liegt aber daran, dass ich Gott sei Dank, ich wiederhole das gerne, bisher direkt und auch vor allen Dingen negativ behaftet, einfach keine Begegnung rassistischer Art hatte, persönlich. Oh, also es wird sicherlich mal irgendwo der Fall gewesen sein, dass irgendjemand, wie man so schön sagt, hinter dem Rücken, was weiß ich, das mag sein, aber so richtig, dass mich jemand gedisst hat, dass mir jemand klar gemacht hat, pass auf, du bist Türke, ne, und du bist Ausländer oder was auch immer. Sowas habe ich noch nie erlebt, weder am Fußballplatz, nicht in der Schule, nicht im Privaten. Deshalb trifft mich, wie gesagt, sowas wenig. Ich kenne natürlich, ich weiß, ne, welches Blut in mir fließt. Ich weiß, wo ich geboren bin, ich weiß, wo ich aufgewachsen bin, wo ich ausgebildet wurde, wo ich lebe. Ich finde aber trotzdem jetzt in dieser aktuellen Situation, wo wir ja leider so in den letzten 2-3 Jahren eine Gewitteratmosphäre im Land haben, nennen wir es mal so.
Ja.
Finde ich, ist das halt etwas, wo man, ja, das kann man geschickter machen. Also die Frage lautet ja grundsätzlich, mit welcher Intention stellst du diese Fragen? Also du sitzt da, scrabbelst und sagst so, wir gehen jetzt raus, stellen Fragen zur deutschen Fußballnationalmannschaft. So, und dann musst du ja eigentlich eine Idee haben. Das muss ja projektiert worden sein. So, und dann denkst du dir so, wir stellen folgende Fragen. Dann kriegst du Ergebnisse. Es hätte ja auch sein können, dass nur 5%, also ich finde 17% auch wenig bei der Thematik, dass man es angeblich schade findet, dass İlkay Gündoğan türkische Wurzeln hat als deutscher Kapitän.
Oder man nicht mehr typisch deutsche, in Anführungsstrichen, genau, Fußballspieler in der Nationalmannschaft hat. Ja.
Genau. Und wobei man sich auch die Frage stellen muss, was ist typisch deutsch? Das ist auch nochmal ein Thema, ne? Wenn man sich.
Das ist genau.
Das ist ja eigentlich das Thema, ne? Also letztendlich, wenn man einen jemanden fragt, der sich so ein bisschen mit Zukunftsforschung und vor allen Dingen, was die Populationsentwicklung angeht, fragen würde, also jemanden, der sich damit beschäftigt, der wird wahrscheinlich eh sagen, Leute, in 50, 100, 150 Jahren, wann auch immer, gibt's wahrscheinlich gar nicht mehr diese, ja, wie soll man das nennen, Reinblüter, ja, oder die Bio-Variante eines Einheimischen, egal wie man es nennen möchte. Aber das ist ja, wie gesagt, das ist Zukunftsmusik, ne? Aber es gibt ja schon viele Länder, die eben ganz klar andere Wege gehen. Ich habe das mal in einem Zusammenhang gebracht mit Amerika und den letzten Disney-Filmen. Mhm. Bring das gerne nochmal, weil viele werden das vergessen haben und einige, die die Folge damals gar nicht gehört haben, wissen das gar nicht. Wenn man sich anguckt, die letzten Disney-Filme, A, die Charaktere, B, die Rollenbesetzung, vor allen Dingen die Hautfarbe der Rollenbesetzung und letztendlich, was dort für Geschichten erzählt werden. Das sind alles Geschichten, die sich im Bereich, ich sage jetzt mal, Lateinamerika befinden. Das sind Rollenbesetzungen, die sich im Bereich der, ich sage jetzt mal, afroamerikanischen Kultur befinden. Und der Hintergrund ist auch relativ einfach, weil diese Populationen in Amerika die jüngste Populationsgruppe darstellen. Also mit anderen Worten, die werden über kurz oder lang, ob man das will oder nicht, werden die letztendlich die amerikanische Gesellschaft darstellen.
Ja.
So, und wenn man sich anguckt, wie viele asiatische Familien in Amerika, wie viele afroamerikanische Familien in Amerika und wie viele lateinamerikanische Familien in Amerika Kinder haben, und stellt diese Anzahl den Kindern der, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt angloamerikanischen Gesellschaft sagen muss, keine Ahnung, aber sagen wir mal den Amerikanern, wie immer sie sich deklarieren, dann kann man auch eins zu eins zusammenzählen und sehen, auf der Seite der Nicht-Bio-Amerikaner, möge man mir das jetzt so verzeihen, aber einfach, um es mal klar zu benennen, ist einfach die Anzahl der Kinder wesentlich größer. So, und dann kann man auch weiter eins zu eins zusammenzählen. Und das ist übrigens in Deutschland nicht anders. Nimm bitte die Anzahl der Kinder in deutsch-deutschen Familien und in deutsch-nicht-deutschen Familien und nicht-deutsch-nicht-deutschen Familien. So, das ist erschlagend. Also das erschlägt dich. So, und deshalb finde ich, wenn man jetzt so die letzten 15, 20 Jahre sieht und sieht, wie die deutsche Nationalmannschaft sich aufgebaut und entwickelt hat. Ja klar, es gab mal Spieler mit Vornamen Jürgen, Guido, Lothar und so weiter und so fort. Bodo, ja, die gab es. Die gibt es aber jetzt nicht mehr. Das heißt also, letztendlich hat sich ja etwas entwickelt. Und diese Entwicklung ist meiner Meinung nach, wenn man sich die Jugendmannschaften anguckt, in den Bundesliga-Leistungszentren, da sind keine Bodos in der Überzahl. Da sind auch keine Ditas Ingos mehr. Mhm. Und auch keine Ditas oder Hansis, ne?
Karl-Hanses.
So, also das heißt, auch da, der nächste Schub, die nächste Generation, ist am Ende des Tages eben nicht vielleicht, wie stand es in der Umfrage, mehr weiße deutsche Spieler, das ist auch schon sensationell, ne? Aber ist egal.
Ja, dann haben wir beide gerade viel zu braune Haut. Also
auf jeden Fall, wir würden für die Nationalmannschaft schwer in Frage kommen. Ja, aber dunkler, was ich damit sagen will, du kannst es gar nicht mehr aufhalten. Und deshalb ist die Frage natürlich dann auch gestattet, eben wie viel Sinn, also wie viel Gehalt hat diese Umfrage? Was soll das überhaupt bezwecken? Also was ist die Idee? Was will ich damit ausdrücken? Also will ich damit ausdrücken, dass man immer noch in der deutschen Gesellschaft Vorbehalte hat? Was will man damit ausdrücken? In dem Begleittext, den ja sowieso keiner liest, weil du liest nur die Headline. Genau. Aber in dem Begleittext stand, das muss ich kurz, damit ich die Zahlen nicht durcheinander bringe. Genau. 21% der Befragten wünschen sich mehr weiße Deutsche in der Nationalmannschaft. Ungefähr. So war in etwa der Wortlaut. So, und dann stand da drunter, davon sind die meisten AfD-Wähler. So. Was willst du mir damit sagen? Was willst du mir, also, nochmal, was kommt dabei am Ende des Tages rum? Aber die Umfrage ist einfach beknackt.
Also es gibt, also ich war ja nun lange selbst Teil der ARD. Und ich vermute, aber das ist nur eine Vermutung, den Ansatz, den die hatten für diese Umfrage, mal abgesehen davon, dass das ganze Ding wirklich schiefgegangen ist, weil es einfach auch beschissen kommuniziert wurde.
Ja.
Es könnte sein, aber nur Mutmaßung, weil ich die ARD eben kenne, dass es so gedacht war, wir machen diese Umfrage, um zu zeigen, krass, es sind immer noch 17 oder 21%, die das immer noch, also selbst im Jahr 2024, sich wünschen, obwohl wir eigentlich schon viel weiter sein müssten. Und davon sind es auch vor allen Dingen noch AfD-Leute oder AfD-Wähler, die so denken. Auch krass. Nur dann, wenn das so ist, also, und ich darauf aufmerksam machen will, dass 17% ist ja immer noch eine ganze Menge, dass das eigentlich nicht geht. Oder dass das, ne, dann muss ich es anders verkaufen, dann muss ich diese Umfrage auch anders anmoderieren.
Ja.
Dann wird auch ein Sinn, da, also dann hat es auch einen Sinn, dann könnte man sagen, auch 17%, aber da muss man es oben drüber schreiben, auch 17% sind noch zu viel.
Was auch immer.
Genau. Ja, was auch immer, aber du musst es halt einfach auch anmoderieren, gescheit, so, ja, wenn du den positiven Sinn dahinter transportieren willst.
Ja.
So wie es gelaufen ist, ist es nicht eindeutig, dass es nicht rassistisch ist. So wie es gelaufen ist, ist das einfach auch, da pickst du dir so einen Gündogan raus zum Beispiel oder was auch immer.
Ja.
Oder so denkst du, Leute, ganz ehrlich, dann, also ihr seid Journalisten, dann erklärt es doch. Es kann ja nicht sein, dass ihr das einfach so, ohne die gute Absicht dahinter, wenn es eine gab, zu erklären. Und das ist halt einfach was. Und ich finde es auch krass. 17% finde ich immer noch eine wahnsinnig hohe Zahl. Und dass das AfD-Wähler vor allen Dingen sind, ist das auch eine beschissen große Zahl.
Ja.
Und ja, es ist so, dass wir eine gewisse Sehnsucht haben, dass das längst total normal ist. Also ich meine, du hast es, aber auch in einer holländischen Nationalmannschaft zum Beispiel, war das immer ein Riesenthema. Die haben auch in Holland haben wir ein Riesenthema mit Rassismus. Also, und da ist noch einiges auf dem Weg zu klären, aber ich kann gut verstehen, ich teile deine Gedanken, mir hat es auch gut gefallen, wie sich dann auch in den sozialen Netzwerken, aber auch überall Menschen dann einfach auch eindeutig geäußert haben. Und Julian Nagelsmann hat es einfach auch auf den Punkt gebracht, deshalb habe ich ihn da auch wirklich echt gefeiert an dem Tag,
ja.
Weil ich einfach denke so, boah, worüber reden wir jetzt eigentlich im Jahr 2024? Also ist das wirklich euer Ernst, dass, und das sind wir bezahlen, also es ist jetzt sehr stark populistisch, aber diese Umfrage wurde im Zweifel auch mit unserer Haushaltsabgabe bezahlt, ne?
Also. Ja, 100%, aber ich meine, da bin ich ja mittlerweile getreu dem Motto Jugend forscht, da bin ich bereit, gerne ein bisschen Abgabe auch zu leisten, aber es wäre halt schön gewesen, und du hast es wunderbar ausgedrückt, man hätte es einfach besser kommunizieren müssen. Ob jetzt der Inhalt, und das ist ja letztendlich das, was auch als Headline übrig bleibt, ob der Inhalt rassistische Ideologie war oder nicht, spielt schon fast keine Rolle mehr. In dem Moment, wo Joshua Kimmich bei der Pressekonferenz sagt, das ist rassistisch. So, damit hat im Grunde jemand, einer der Protagonisten, hat dem Ganzen klaren Stempel aufgesetzt. Also im Grunde ist die Umfrage rassistisch. Und das ist ja mit sich, also ich kenne diese Leute nicht, von die die Umfrage geplant haben. Aber ich wünsche mir und bin auch zutiefst davon überzeugt, dass sie nicht rassistische Ideen hatten.
Ja, ja, glaube ich auch.
So, aber letztendlich wird das so jetzt hingestellt. Und am Ende, ich meine, ganz ehrlich, indirekt oder direkt als Rassist bezeichnet zu werden, ich glaube nicht, dass das einem der Redakteure dort gefallen kann. Aber ich glaube auch nicht, dass das 16-jährige Auszubildende waren, die das verantwortet haben.
Ne? Noch weiß ich nicht. Da sind ja auch Leute dann in Erscheinung getreten oder wurden dann auch gezeigt, die dafür verantwortlich sind.
Und da muss ich schon sagen, also da musst du, ich sag mal, auch wirklich deine Gehirnzellen zusammenbringen und sagen, pass auf, Leute, wir werden das machen. Was könnten wir an Tenor bekommen? Und noch besser wäre gewesen, eine ARD als federführendes Organ ist doch nah an der Nationalmannschaft dran. Das heißt, ich sag doch bitte dann im Vorfeld, hör mal zu, diese Umfrage wird kommen. Das sind die Ergebnisse, das würden wir veröffentlichen. Wie seht ihr das? So, und ich bin sicher, da hätte die Mannschaft oder auch ein Rudi Völler, ein Julian Nagelsmann hätte gesagt, sag mal, tickt ihr noch ganz sauber? Lass die Scheiße weg. So. Oder wenn ihr das bringt, dann verklausuliert das anders. Aber ansonsten nageln wir euch an die Wand. So, und das kann ja nicht stattgefunden haben. Weil wenn man gesehen hat, auch wie emotional ein Nagelsmann aufgetreten ist, wie emotional auch ein Kimmich aufgetreten ist, muss man einfach sagen, da kann keine solide und seriöse Kommunikation stattgefunden haben. Und dann muss ich auch sagen, habe ich wenig Mitleid, wenn man dann halt mal richtig Volley genommen wird. Ne? Tut mir aber einfach leid, tut mir weh, weil ich weiß ja, wenn man sich als Mannschaft auf eine Saison oder auf ein Spiel oder auf ein Turnier vorbereitet, da kannst du auch so einen Driss nicht gebrauchen. Ne? Und wir wollen doch, ich glaube, das vereint uns alle. Die 17%, die 21% und auch die 79% und 83%. Wir wollen doch alle, dass Deutschland nach Möglichkeit Europameister wird im eigenen Land. Gut, man munkelt, die Türkei spielt auch im eigenen Land. Aber das ist jetzt wieder...
Ja.
Nein, das ist wieder ein anderes Thema.
Das ist ein anderes Thema. Aber,
aber nochmal, ich meine, jemand aus von der Sportschau oder vom Monitor, die wollen doch, dass Deutschland Europameister wird. So, und du weißt doch ganz genau, dass du mit so einem Driss einfach Unruhe reinbringst. Ich meine, die Jungs werden das abhaken. Spätestens, wenn die jetzt morgen gegen Griechenland, also am Freitag gegen Griechenland spielen beim Testspiel. Aber es ist einfach nicht schön. Es ist einfach unschön.
Ja, aber weißt du, dass das Problem ist, ist ja nicht nur unschön, sondern es ist ja auch unmittelbar, hat das ja auch Auswirkungen zum Beispiel, das ist ja ein typisches Mental Health Thema,
ja,
wenn du willst, ja, weil das ist ja erstmal was grundsätzlich mit so einer Mannschaft macht. Also ich möchte ehrlicherweise nicht unbedingt in der Haut von, ich sag's jetzt mal, ohne es zu wissen, Gündogan oder auch Antonio Rüdiger stecken oder keine Ahnung, da kannst du ja...
Jonathan Tah, kannst du ja einige aufzählen.
Also das also möchte ich nicht, und das ist aber auch was, wo ich glaube, dass die werden in ihrer Bubble sowieso auch überhaupt gar nicht damit in Berührung kommen, bin ich mal sehr davon überzeugt. Da wird vielleicht der ein oder andere, du hast ja jetzt tatsächlich wirklich auf wundersame Art und Weise Glück gehabt, dass dir das nie passiert ist. Ich glaube schon noch, dass es den einen oder anderen gibt. Ich glaube, Leroy Sané hat das auch mal irgendwo gedroppt, dass er da schon seine Erfahrung mitgemacht hat mit Rassismus. Und dann ist es ja auch nochmal ein Punkt, der eine gesamte, ganze Gesellschaft betrifft. Ja. Also es geht hier um die Nationalmannschaft. Es geht hier darum, dass wir feststellen müssen, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender eine Umfrage in Auftrag gibt, die nicht eindeutig ist. Also im Sinne von, ist das jetzt rassistisch oder nicht? Und wo es sehr große Diskussionen darüber gibt. Und das ist auch wo man sich natürlich dann auch für sich selber fragen muss, wo stehen wir eigentlich hier? Ja? Und was macht es am Ende des Tages auch mit uns? Und ich finde, das ist das sind ja immer noch jede Menge Fragen offen. Und du hast es vorhin angesprochen, diese drei Redaktionen, die sich zusammenstellen. Das ist jetzt nicht außergewöhnlich. Das liegt einfach auch daran, dass Redaktionskonferenzen manchmal zusammengehalten werden. Jetzt ist natürlich schon die Frage, woher kommt die Kohle für die Umfrage? Also wie ist die gemacht worden? Ist das wirklich eine eigene von der eigenen Medienforschung? Sowas haben viele ARD-Stationen. Mhm. Eine eigene Medienforschung. Aber trotzdem ist es dann eine Gebührengeschichte am Ende. Egal wie. Also irgendjemand wird ja dafür bezahlt worden sein, ja, diese Umfrage zu machen. Und aber schon.
Ja, strange.
Nein, aber auch, ja, also wir sind ein paar Tage noch weg von einem tollen Ereignis eigentlich. Ja,
absolut. Absolut. Und ich meine, du bist Gastgeber von zig Nationen, von zig ausländischen Fans und so weiter und so fort. Und das Schlimme ist ja sowas, auch das wird den Journalisten klar gewesen sein, das geistert ja auch durch alle anderen Gazetten der jeweiligen Länder. Das ist doch, ne, das ist einfach, ja, das ist schwierig.
Ja, aber das ist ein Bild, das du auch abgibst, und da bin ich ja bei dir.
Ja. Ja.
Also,
das ist nicht gastgeberfreundlich.
Ja, gut, jetzt muss man natürlich auch immer so ein bisschen vorsichtig sein. Das ist eine Debatte, die nicht gastfreundlich ist unbedingt, aber es sind natürlich jetzt auch die, die es angezettelt haben, sind jetzt garantiert nicht die Mehrheit der Deutschen. Aber ja. Es ist auf jeden Fall ein Medium, was der Westdeutsche Rundfunk ist, ist nicht unbedingt die kleinste ARD-Anstalt, im Gegenteil die größte. Und hat natürlich dementsprechend auch ein großes Gewicht. Und nicht jetzt unbedingt so, dass man auf all das hört, was der WDR in sämtlichen Facetten jeden Tag im Radio, online, Fernsehen, wo auch immer, in Podcasts, alles Mögliche von sich gibt. Aber trotzdem auch nochmal, ich finde, das Schlimme dabei ist ja, dass das in irgendeiner Form mit vielen Menschen was macht und auch natürlich mit denen, die Migrationshintergrund haben. Selbstverständlich. Ja. Und das sind halt einfach wahnsinnig viele. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, dass mein Großvater irgendwann mal, das muss so in den 80er Jahren gewesen sein, da wetterte irgendwie die ganze Zeit ein Nachbar über Türken. Und über Italiener. Das war irgendwie, die waren im Spotlight. Und irgendwann hat mein Großvater auf den Tisch gehauen und hat gesagt, wisst ihr eigentlich, wer bei uns die Scheiße weggeräumt hat, weil es kein Deutscher machen wollte? Also, wer hat bei der Müllabfuhr gearbeitet? Die Deutschen oder waren es die türkischen
Gastarbeiter auffallen?
Gastarbeiter. Und die italienischen. Habt ihr schnell vergessen? So, ne? Ja, kann mich gut an diese Diskussionen erinnern. Und genau dieses Gastarbeiter, diese Gastarbeitergeschichte, die wissen viele ja im Grunde genommen heutzutage gar nicht mehr so richtig. Und ich würde mal vermuten, dass die da auf dem Platz stehen, das vielleicht in Teilen wissen. So, wir sind Generationen weiter. Wir führen aber immer noch eigentlich eine Debatte wie in den 70er, 80er Jahren.
Im Grunde schon. Und letztendlich auch ein schöner Spruch, den ich echt mag, ist ja Geschichte gleicht sich nicht, aber sie reimt sich oder wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Ich meine, was haben wir jetzt für eine Situation? Wir haben letztendlich Fachkräftemangel und zwar in allen Bereichen und brauchen, um diesen Fachkräftemangel zu lösen, entweder Roboter, die wir kriegen werden über kurz oder lang, aber wir brauchen eigentlich Gastarbeiter. So, und das heißt, also auch da, die Geschichte holt uns letztendlich wieder ein. Und weil sonst werden wir, auch das vergisst man dann häufig, wir leben noch in einem absoluten Wohlstandsstaat. Statistisch betrachtet, eindeutig. Und aber letztendlich auch, wenn man einfach mal, wie man so schön sagt, mal auf den Pauseknopf drückt in seinem Leben, schaut sich einmal rechts und links um, erfreut sich in der Regel guter Gesundheit und oder die meisten in seinem Umfeld guter oder bester Gesundheit und uns fehlt es Gott sei Dank an wenig bis nichts. Aber um das aufrechtzuerhalten, brauchen wir natürlich auch eine gewisse Wirtschaftlichkeit und vor allen Dingen auch, das Wort haben wir in den letzten Wochen immer mal wieder strapaziert, eine gewisse Produktivität. Wir wissen aber, dass wir die mit unseren Peoples im Land alleine nicht aufrechterhalten können. Also wir werden Zuwanderung brauchen. Idealerweise anpackende Zuwanderung. So, und auch da kommt ja im Grunde der nächste Mix rein, was sich, ne? Und deshalb, wie gesagt, man kann das halt auch anders machen. Und das hätte ich mir ein bisschen gewünscht, aber der Tenor war eindeutig und ich glaube, da hat man dann auch die teilweise überwältigende Mehrheit dann eben gesehen, die Gott sei Dank der deutschen Nationalmannschaft in der aktuellen Zusammensetzung viel Glück wünscht.
Also wenn es für dich okay ist, wir sind jetzt im Grunde genommen ja mittendrin in einer Mental Health Folge, die ursprünglich mal anders geplant war, aber ich komme gerade auf die Idee, dass ich würde da gerne noch weiter mit dir drüber sprechen und über da so ein paar Aspekte, die ich ganz wertvoll finde, weil es ist A, kurz vor der EM, es ist B, ein Mental Health Thema. Narzissmus war eigentlich geplant. Wir könnten auch jetzt einfach spontan entscheiden, dass wir Narzissmus in der nächsten Folge machen.
Ja klar, geht alles.
Und reden hier an der Stelle einfach noch ein bisschen weiter über genau dieses Thema. Wenn es für dich okay ist, dann lassen wir es nämlich auch genauso stehen. Da wird nichts geschnitten, sondern wir machen das jetzt einfach authentisch so weiter.
Ja. Und, ja, gerne, ich bin dabei. Das Schöne ist ja, ist ja unser Kanal. Wir können ja streng genommen machen, was wir wollen. Wir wollen natürlich auch ein bisschen Verbindlichkeit vermitteln. Also wenn Narzissmus draufsteht, wollen wir auch Narzissten sein, aber nein, Spaß beiseite. Spaß beiseite, aber nee, du hast schon recht, das ist ja das ist ein aktuelles Thema und ein gutes Thema, denke ich. Da kann man sich noch ein paar Bälle zuspielen.
Ja, ich würde den Ball auch direkt weiterspielen wollen. Und zwar, wenn wir nochmal an die Umfrage gehen und wenn wir überhaupt uns diesen Case nochmal nehmen. Mhm. Was ist deine Erfahrung innerhalb der Fußballwelt oder innerhalb der Bundesliga? Ist das jetzt ein Thema oder ist es kein Thema? Und wie gehen Fußballspieler mit sowas um?
Man muss natürlich sicherlich etwas größer unterscheiden zwischen Vereins- und Nationalmannschaftsfußball. Im Vereinsfußball ist es schon lange kein Thema mehr. Es war natürlich Thema, da werden sich viele oder einige, muss ich sagen, noch dran erinnern, viele eher nicht, weil es gab ja bis zu einer gewissen Zeit quasi Obergrenzen für Ausländer innerhalb einer Bundesligamannschaft. Oder anders formuliert, auch innerhalb einer jeden Mannschaft in dem jeweiligen Land. Es gab einfach Ausländerbegrenzungen. Und die hat man ja dann Stück für Stück, weil sich natürlich der Fußball verändert hat, das Business hat sich verändert. Dann kam der ein oder andere mit Arbeitsrecht, so nach dem Motto wie ich bin Fußballer, ich bin Brasilianer. Und ihr wollt mir sagen, ich darf nicht bei Bayern München spielen, weil da schon 3 Nicht-EU-Ausländer spielen. Das ist schwierig. So, lange Rede, das war jetzt nicht das größte Thema, aber es gab ja letztendlich diese Beschränkungen und irgendwo hat man sich auch damit arrangiert. Weil was wollte man? Man wollte den eigenen Nachwuchs fördern. Man wollte die eigene Nationalität fördern. Nur irgendwann hat man halt gemerkt, nee, das wird alles internationaler, nicht nur die Handelsbeziehungen im wirtschaftlichen Bereich, sondern eben auch die Handelsbeziehungen auf den Fußballplätzen. Und dementsprechend ist das ja Stück für Stück aufgelöst worden, bis man dann irgendwann noch die ein oder andere Begrenzung hatte, dass man gesagt hat, ihr müsst aber in eurem Bundesligakader zumindest eine gewisse Anzahl an Spielern haben, die in Deutschland, bleiben wir mal hier, in Deutschland ausgebildet wurden. Aber diese Spieler müssen nicht deutsche Spieler sein, sondern sie müssen in Deutschland ausgebildet worden sein. Und wenn man da, ich wiederhole das, in die Nachwuchsleistungszentren guckt, dann ist das einfach auch ein Potpourri aus verschiedenen Nationen und verschiedenen Namen und Religionen. Und deshalb muss ich sagen, in der Zeit, in der ich mich im Jugendfußball bewegt habe, in der Zeit, in der ich mich im Profifußball bewegt habe und bis heute ja auch dann über Einzelspieler noch bewege, ist das einfach kein Thema. Letztendlich sieht man es ja auch daran, Leverkusen ist deutscher Meister geworden und stellt 3 deutsche Nationalspieler. Früher, wenn Bayern München deutscher Meister gewesen ist, hatten die 9 deutsche Nationalspieler. Da hat man vom Bayern-Block gesprochen. Dann gab es noch den Dortmund-Block und dann gab es gar keinen Block, streng genommen. Aber mittlerweile, wenn man sich das anguckt, wie die Nationalmannschaft aufgebaut ist, Leverkusen, Bayern, Dortmund, Stuttgart, Leipzig, Hoffenheim, dann aus dem Ausland, Real Madrid, Toni Kroos, Antonio Rüdiger etc., Kai Havertz, Arsenal, London. Das ist ja eine Ansammlung von richtig vielen Clubs, weil es eben diese Blöcke einfach nicht mehr gibt, weil der FC Bayern nicht mehr aus 9 oder 10 deutschen Nationalspielern besteht. Leverkusen nicht aus 8 deutschen Nationalspielern besteht. Jonas Hofmann wäre noch einer gewesen, der als 4. theoretisch nominiert worden wäre. Aber dann ist Ende. Das war's. Punkt. Aus Leverkusener Sicht. Und auch in Dortmund oder in München, da gibt es nun mal keine 10 deutschen Nationalspieler. Also das heißt, es hat sich einfach fließend vermischt. Und diese Vermischung letztendlich führt ja auch dazu, dass wenn man sich die großen Mannschaften anguckt, jetzt Real Madrid als aktueller Champions-League-Sieger, Manchester City als aktueller englischer Meister und so weiter. Da gibt es, wenn man in die jeweiligen Länder guckt, gibt es halt wenige spanische respektive englische Spieler in diesen Top-Mannschaften. Und ich finde, dass man das natürlich irgendwo auch übernehmen sollte in die Nationalmannschaften, in der, mit folgender Voraussetzung: Solange der Spieler lange in dem Land spielt, beziehungsweise auch in dem Land ausgebildet wurde, dann ist egal, was er für einen Pass hat, dann sollte man versuchen, ihn für die deutsche Nationalmannschaft zu gewinnen, für die französische, für die türkische etc. Also man sollte um diese Spieler kämpfen und nicht sagen, ja Moment, gib es denn einen Tim auf dem Niveau. Nee, wenn es einen Tim auf dem Niveau gibt, nimmst du den Tim auch. Weil am Ende bist du froh, wenn du aus einem riesen Reservoir an Spielern schöpfen kannst und nicht sagst, wir haben zwar 26 Mann im Kader, aber eigentlich können davon nur 13 oder 14 auf dem Niveau spielen. Weil während einer EM oder WM mit 3 bis 4 Wochen und davor noch 1 bis 2 Wochen Vorbereitung, da kommen die Spieler dann vielleicht nicht unbedingt durch. Also deshalb finde ich, ist das innerhalb der Vereinsmannschaften ist das kein Thema. Wie empfindest du das jetzt auch aus journalistischer Sicht? Weil du hast ja immer auch nochmal Kontakt in diesen Bereichen und kriegst ja sicherlich auch aus der Fußballwelt einiges mit.
Ja, das stimmt. Also ich glaube einfach, dass es wahrscheinlich in der Bubble der Fußballer auch ein geschützter Raum ist, mehr oder weniger. Also die haben da, glaube ich, auch einen Raum für sich geschaffen, wo das deshalb auch kein Thema ist, weil es ganz viele andere Themen gibt.
Ja.
Und weil sie aber auch, so wie du es vorhin mal angesprochen hast, seit der Jugend einfach auch gewohnt sind, mit Spielern anderer Herkunft zusammenzuleben. Und die sind aber auch, die sind dann vielleicht aber auch schon über Generationen in Deutschland. Und die Frage ist ja, die man sich auch immer wieder stellt, was ist denn eigentlich noch Deutsch? So. Und wenn man sich so diese beiden Punkte einfach nur mal vor Augen führt, dann stellst du fest, dass das sagt ja auch diese Umfrage, es sind ja in Anführungsstrichen, man kann sagen, nur 17%, auf der anderen Seite natürlich immer noch viel zu viel. Ja, aber das bedeutet ja nun, dass eine große Zahl der Deutschen das grundsätzlich erstmal anders sieht. Und auch junge Generationen sowieso. Also wir kriegen ja quasi es verwässert sich ja derart, dass das einfach dieses Thema mehr und mehr in den Hintergrund rücken wird. Es sei denn, die AfD kommt irgendwann in diesem Leben nochmal auf über 50%, was nicht passieren wird. Aber es hat auch ein Stück was mit Bildung zu tun. Und da bin ich ein bisschen in Sorge, weil unsere Bildung nicht unbedingt die allerbeste ist. Und das zeigt sich an allen Ecken und Enden. Und dann kommt auch nochmal ein Stück weit einfach auch der mediale Smog mit dazu. Ein kleines Beispiel ist, und das ist, glaube ich, auch was mit Menschen macht, sowohl mit Deutschen oder Deutschstämmigen, als aber auch Menschen mit Migrationshintergrund. Wenn du liest immer der 34-jährige Afghane. Immer dann, wenn irgendwas passiert ist. Oder der 22-jährige Türke oder der Papa. Da steht nie der 22-jährige Deutsche. Und das ist immer die Frage, wie, es mag spitzfindig klingen, aber es ist auch die Frage, mit welchem Sound gehst du daran? Und hier ist eben einfach auch die Krux. Es wird für mein Dafürhalten immer noch viel zu sehr unterschieden. Und zwar unterschieden, wo du nicht mehr unterscheiden kannst, weil sich das, wie du gesagt hast, total durchmischt hat. Ich glaube, wir sind viel, viel besser geworden, aber wir sind auch auf der anderen Seite auch noch immer noch ein Land, das in einzelnen Zügen schon auch, je nachdem, wo du unterwegs bist in Deutschland, auch noch ganz schön rassistisch ist. Das ist auch Teil der Wahrheit. Und ich glaube auch, dass ich hatte neulich, gerade weil du Medien angesprochen hast, mal so ein bisschen auch einen Deep Dive mit Medienvertretern und habe lange mit denen gesprochen und da habe ich immer wieder einen Satz fallen lassen. Wir können geteilter Meinung sein, wir können auch uns fetzen, Medien und Unternehmen und Vereine und was auch immer. Aber wir müssen ein Stück weit auch auf uns aufpassen. Gegenseitig. Also bei aller Härte und bei allen Diskussionen und Auseinandersetzungen. Und das ist etwas, was ich ganz, ganz, ganz wichtig finde. Ganz egal, ob das im Fußball ist, ganz egal, ob das auf der Straße ist, ob das bei Ford am Fließband ist, wo auch immer. Wir müssen ein Stück weit auf uns aufpassen. Gegenseitig. Weil sonst wird das nichts. Und immer wieder haben wir Szenen vor Augen und kriegen Szenen vor Augen, wie zum Beispiel das, was da in Mannheim auf dem Marktplatz passiert ist, wo dieser Polizist gnadenlos abgestochen worden ist, weil er ein Menschenleben retten wollte. Und das meine ich damit. Und was dann passiert, diese ganze Welle, die da hinterher kommt, natürlich zu Recht, aber da werden Fässer aufgemacht, die nicht im Verhältnis stehen. Und da wird alles plötzlich in Frage gestellt. Und uns fehlt, finde ich, manchmal einfach so die Tatsache, besser aufeinander aufzupassen. Das fehlt mir total. Und auch, ich weiß, ich habe, du weißt ja, dass ich relativ enge Kontakte zu Bill in Schälern habe. Und der hat sich da, kommt aus Mannheim, hat sich da in Mannheim auf den Marktplatz gestellt und hatte auch einen Post abgesetzt, einen sehr emotionalen, ganz, ganz tollen Text dazu geschrieben. Kann ich nur jedem empfehlen, einfach bei seinem Instagram-Profil mal reinzugucken. Wo er einfach was sehr viel Nachdenkliches reingeschrieben hat und viel, aber es hat, bei jedem Satz habe ich gedacht, ja, stimmt, einfach richtig, dass er das schreibt. Und ich vermisse das. Ich vermisse mehr Positivität und ich vermisse überhaupt nicht solche Quatschumfragen. Und ich vermisse überhaupt nicht, dass auch nur im Ansatz solchen Gedanken eine Bühne gebaut wird. Und das ist ja das, was, glaube ich, auch nur Nagelsmann und Josef Kimmich auf die Palme gebracht hat, dass diese von Rassismus durch die ARD getragen wird. Vielleicht war es einfach wirklich ein Unfall oder auch nicht. Aber das wird da getragen. Es wird getragen. Und das kriegt dann plötzlich eine ganz komische Bühne. Und das macht halt auch was mit Menschen. Und das finde ich ätzend.
Ja, das macht was mit den Menschen, aber es macht vor allen Dingen auch viel mit Kindern und Jugendlichen, die sich ja nun mal in den sozialen Medien bewegen und teilweise auch in sehr jungen Jahren bewegen. Mhm. Und wenn die jetzt sowas, also lese, ich meine, nochmal, ein Kind ist ja in vielerlei Hinsicht, auch, vor allen Dingen auch vom Mindset, total jungfräulich, naiv und das ist aber doch auch das Schöne, unvoreingenommen. Und ich setze mit diesen Inhalten, setze ich natürlich auch in diesen Köpfen einfach was frei. Also ich hatte letztens ein schönes Gespräch mit meiner Frau, es ging um andere Dinge, aber da sagte sie beispielsweise bei der Situation in Gaza, dass man als Erklärung, warum das jetzt noch alles dort fortgeführt wird, warum man da die Leute im Grunde massakriert und so weiter, dass die Bekämpfung des Terrors wäre. Und da sagte sie, okay, aber wenn ich jetzt da Kinder zusammenfärsche und teilweise auch ja im Grunde vor anderen Kindern, vor anderen Augen umbringe oder die dort drangsaliere, was auch immer, um den Terrorismus zu bekämpfen, dann wachsen diese Kinder ja nachweislich, wenn sie das überleben sollten übrigens, wachsen sie ja unter diesem Gewalteindruck auf. Also das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Kinder auch mal Rachegelüste entwickeln, ist ja auch groß. Also das heißt, bekämpfen wir eine Form des Terrorismus mit Terror. Was ist denn das Ergebnis? Das Ergebnis kann ja nur, also Gewalt erzeugt Gewalt. Und wenn ich Gewalt sehe, werde ich Gewalt ernten. Also deshalb ist die Frage, auch in dem Fall, ohne das jetzt miteinander vergleichen zu wollen, um Gottes Willen, also nicht, dass man das falsch versteht, sondern einfach nur mal kurz abgebogen, wenn ich eben solche Inhalte vermittle, muss ich mir einfach im Klaren darüber sein, dass das von Köpfen aufgesaugt werden, die sich A, darüber noch nie Gedanken gemacht haben oder eben B, in die falschen Köpfe auch kommen. Und deshalb wäre es halt einfach schön, wenn man mit solchen Sachen ja auch bewusst sensibler umgeht. Und letztendlich, natürlich ist das vor allem das Nachrichtenwesen sehr schnelllebig und das Nachrichtenwesen ist auch sehr auf Sensation ausgelegt. Aber wenn ich so einen Dreislider mache, wo die ersten beiden Slides eben diese komischen Informationen enthalten und der dritte Slide damit beginnt andererseits, dann wissen wir doch, da gibt es doch wunderbare Arbeiten und Statistiken drüber, wie lange man sich an solchen Beiträgen und Posts überhaupt auffällt. Ne? Das ist wirklich, nach einigen Sekunden ist das erledigt, das ist aufgefressen, das konsumiert. Und deshalb sollte man sich einfach so ein bisschen auch seiner möglichen Wucht, egal in welche Richtung die ausartet, sollte man sich halt bewusst sein. Und dann trifft es das, was du vorhin gesagt hast. Das ist auch eine Form des sich gegenseitigen Kümmerns. Und wenn man es anders formuliert, dann müssen wir uns auch, um es mal auf ein anderes Niveau zu bringen, dann müssen wir uns halt auch vor einer Europameisterschaft um die deutsche Nationalmannschaft kümmern. Ne? Wir wollen, dass die Mannschaft, nochmal, das sind nochmal, wenn du in Deutschland bist, ich werde ja auch oft gefragt, ja, für wen bist du denn? Bist du für Deutschland oder für die Türkei? Das heißt, ich bin für die Mannschaft, die den besten Fußball spielt. So, ich weiß um, wie gesagt, das Blut, was in meinen Adern fließt, deshalb hat man immer eine emotionale Verbundenheit zu der türkischen Nationalmannschaft, wobei man auch sagen muss, die türkische Nationalmannschaft ist auch einfach häufig Underdog. Und mit Underdogs hat man es sowieso immer ganz nah. Aber ich lebe in Deutschland, ich habe einen sehr, sehr großen Teil meines Lebens für den deutschen Fußball gearbeitet. Ich kenne einige Nationalspieler persönlich, ich kenne den Sportdirektor der Nationalmannschaft schon sehr lange persönlich und gäbe hier für mich nichts Schöneres, als wenn diese Mannschaft, diese Männer so weit wie möglich kommen, weil ich einfach weiß, was das auch für den ein oder anderen Spieler und vor allen Dingen für den ein oder anderen Funktionär bedeutet. Und ich bin sicher, das geht auch vielen in Deutschland so und es geht auch vielen in den jeweiligen Redaktionen so. Und dann muss man doch einen anderen Spirit erzeugen. Ne? Also wir haben 2006 die Weltmeisterschaft in Deutschland, liegt ja gar nicht so lange zurück, lediglich 18 Jahre. Aber da wird heute noch von Sommermärchen und so weiter gesprochen. Was dann im Nachgang alles mit diesem Sommermärchen gemacht wurde, das ist was anderes. Aber die Atmosphäre, die da erzeugt wurde, die war schon, ich will jetzt nicht sagen einmalig, aber die war schon groß von der Stimmung her. Und ich finde, dass man eher in diese Richtung einfach gehen sollte. Ne? Und natürlich, wir haben Wahlkampf. Am 9.6. wird, glaube ich, gewählt. Und wie ich immer sage, weltweise. Schaut euch bitte die Programme an. Also ich weiß,
nicht weiße, nicht falsch verstehen, nicht
weltweise. Nicht weiße, sondern weise, weise. Genau. Das ist auch übrigens hier. Das wird übrigens unsere hier, so wird die Episode heißen.
Weltweise.
Weltweise. Boah, hör mal, da gehen wir durch, da gehen wir auf eins. An Lanz und Precht vorbei. Nein, aber Weltweise. Weltweise. Aber wie gesagt, guckt euch tatsächlich mal die Wahlprogramme an und sei es nur so ein bisschen die Headlines. Man wird sich ein bisschen erschrecken, dass da einige Themen, die uns wirklich bewegen, nicht dabei sind. Aber das ist ein anderes Thema. Nochmal, es ist Wahlkampf. Man versucht ein bisschen auch, die ein oder andere Stimme indirekt einzusammeln. Ist alles okay. Aber am Ende finde ich, und das hat sich meiner Meinung nach immer bewährt, vor allen Dingen, wenn man die Erfahrungen aus der Weltmeisterschaft 2022 in Katar sich nochmal vor Augen führt, es ist schön, wenn man Politik und Sport, wenn man ein großes Ereignis und Wahlkampf oder auch politische Einstellungen, wenn man das versucht zu trennen. Ne? Das sind Fußballer, die wollen Fußball spielen, die spielen für Deutschland, aber es ist keine Politik in dem Sinne. Sportpolitisch, ne, ich möchte jetzt nicht in die einzelnen Bewertungen reingehen. Es ist Fußball, es sollte alle emotionalisieren, vor allen Dingen positiv. Es werden sehr viele ausländische Fußballfans im Land sein. Und das sollte man einfach mitnehmen und genießen. Und deshalb glaube ich, wäre es schön, wenn man sich dann spätestens, aller spätestens ab der nächsten Woche komplett darum kümmert, die Nationalmannschaft einfach in eine gute Stimmungslage zu bringen und vor allen Dingen auch das Umfeld.
Ja, und abschließend vielleicht auch nochmal der Hinweis, da werden sich auch viele daran erinnern, es gab einen sehr, sehr schönen damals Fernsehclip der Nationalmannschaft, wo du die verschiedenen Spieler gesehen hast mit Migrationshintergründen, ihre Eltern. Mhm. Und sinngemäß, ich weiß nicht mehr den Slogan, war es so, und auch, ah nee, du siehst nur die Eltern, genau, du siehst nur die Eltern.
Mhm, ich kann mich gut erinnern.
Und dann, und auch ihre Söhne spielen für die deutsche Fußballnationalmannschaft, ist hinten raus irgendwie der Claim und dann irgendwie gegen Rassismus und Anti-Racism-Kampagne. Ja. Und da dachte ich damals auch so, oh wow, okay, brauchen wir das wirklich noch? Und scheinbar augenscheinlich brauchten wir das noch, aber jetzt sind wir, ich meine, das war auch rund um das Sommermärchen, ich meine, das ist auch ähnlich lange her. Aber man denkt irgendwie, ja, das sind ja fast 20 Jahre. Und trotzdem ist es irgendwie gefühlt noch nicht so viele Schritte weiter. Und es hätte mich wirklich mal interessiert, was am Ende des Tages, wenn man sich dann mal an einen Tisch sitzt beim Italiener in Leverkusen, was Rudi Völler zu dieser Umfrage gesagt hätte und wie er darauf reagiert hätte. Und ob er da auch derart steil gegangen wäre, wie damals bei Waldemar Hartmann in der Sendung.
kann ich mir gut vorstellen.
Ja, oder? Also ich glaube ja, auch. Also es ist wahrscheinlich, und das ist ja auch jemand, der so viel gesehen hat und erlebt hat und auch im Ausland gespielt hat sich hat bespucken lassen müssen von dem einen oder anderen Spieler. Ja. Und einfach wirklich viel, viel mitbekommen hat. Und deshalb wäre dann auch mal so eine Meinung interessant gewesen. Muss den mal fragen. In einer ruhigen Minute, wenn du ihn wieder triffst, was er.
Ich kann mir die Antwort vorstellen.
Ja?
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, aber der würde dann auch wahrscheinlich nicht ganz jugendfrei antworten. Hm. Und weil da trägt er nun mal das Herz auch auf der Zunge. Und naja, nee, das ist Käse. Aber wir dürfen die Folge, mein Lieber, nicht beenden ohne deinen Mental Health Moment der Woche. Weil wir sind aus meinem, ja. Quasi, haben wir einfach eine Folge gepasst.
Haben wir einfach eine Folge gemacht. Ja. Einfach, weil wir es können.
Ja, auf jeden Fall. Aber wir dürfen deinen natürlich nicht unterschlagen. Weil es wäre das erste Mal, dass wir deinen Mental Health Moment der Woche nicht mitbekommen.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, der ist heute passiert, der Mental Health Moment der Woche. Nee, stimmt nicht. Gestern hat er angefangen und wurde heute gefinished. manchmal denkt man ja, dass, wie soll ich sagen, kennst du Situationen, du kommst da rein, platzt da rein, kommst da rein wie die Mutter zum Kind und dir wird es, je länger das dauert, immer unangenehmer, dass du da drin bist und denkst so, oh nein, das ist jetzt so unwichtig gerade, also meine Belange sind gerade so unwichtig und jemand kümmert sich aber trotzdem um diese Belange, obwohl er dir gerade erzählt hat, dass etwas viel Wichtigeres für ihn passiert ist, aber trotzdem kümmert es, also eine gewisse Selbstlosigkeit, wenn du willst. Genau so ist mir das jetzt gegangen und das war einfach so, ich bin so, so dankbar, dass es solche Menschen noch gibt und das ist wirklich für meine Mental Health, sind das die Momente, die ich irgendwie konservieren möchte, gar Heizung ist aus. Also erstmal Klassiker, Heizung fällt aus. warmes Wasserwerk. Und das gerne abends. Und das kleine Kind müsste eigentlich gebadet werden und die Frau möchte gerne duschen und der Mann eigentlich auch. Worst case. So, dann rufst du den Klempner an, der eigentlich schon längst in die Rente wollte, es aber trotzdem immer noch macht, weil es jemand ist, der das so aus Leidenschaft einfach macht. Das Knie ist kaputt, der Rücken ist kaputt, seine Frau macht sich Sorgen um ihn, aber trotzdem möchte er gerne weitermachen. So ist er. Man muss sich sehr viel Zeit nehmen, wenn er kommt, weil er sehr viel zu erzählen hat. Und darauf muss man sich einstellen jedes Mal. Und du musst auch immer was Süßes im Haus haben. Das ist Pflicht. Also ich rufe ihn an, erzähle ihm das und dann sagt er dann irgendwann, hat er erstmal zugehört und dann sagt er, du, ich kann heute nicht kommen. Hört sich alles an, gibt einen Ratschlag und sagt, aber ich kann heute nicht kommen, tut mir total leid. Und er sagt, ja, macht ja nichts. Dann. Ich weiß auch noch nicht, wann ich kommen kann, weil mein Bruder liegt gerade im Sterben.
Oh.
Und ich bin gerade gar nicht in der Nähe, sondern ich werde wahrscheinlich erst heute Abend zurückkommen, je nachdem, wie es geht und oder morgen. Und dann habe ich gesagt, hey, komm, vergiss es. Und es war mir so unangenehm und so peinlich. Und ich denke so, komm, wirklich, lass es. Es ist alles gut. Ich krieg das schon irgendwie hin. Nein, sagt er. Ich melde mich und sagt, wann ich kommen kann oder ob ich morgen kommen kann oder nicht. Dann sage ich, okay, hab's dann einfach. Ich wollte nur, dass dieses Gespräch vorbei ist, damit er sich weiter um seinen Bruder kümmern kann. Und dann kommt abends um, müsste mal gucken, irgendwann 10:30 eine SMS. Ja, ich bin morgen Vormittag da. Und dann war es am Morgen, also heute Vormittag da gewesen, hat die Heizung repariert.
Krass.
Und ist wieder gefahren. Und da denkst du dir so, ja, also ich kenne ungefähr niemanden, der so drauf ist, ehrlich gesagt. Und das ist was, wo ich einfach wirklich denke, hoffentlich hat jeder so einen Klempner. Hoffentlich hat jeder irgendwie in seinem Umfeld so einen Menschen, weil du einfach davon so wahnsinnig viel verlernen kannst. Das ist kein Mann, der große Worte macht. Das ist kein Mann, der irgendwie jetzt besonders empathisch ist oder besonders lieb ist oder was auch immer, sondern der ist halt einfach nur da. Und es ist kein Beruf, sondern das ist für ihn eine Passion, so, ja, eine Berufung eher. Und das fällt ihm auch schwer, diesen Beruf an den Nagel zu hängen. Und ich glaube nicht, weil er das so richtig geil findet, das nächste Rohr irgendwie abzuklemmen und Neues dran zu schrauben, sondern weil er damit mit seinen eigenen Händen, mit seinem körperlichen Einsatz etwas reparieren kann und Menschen eine Freude machen kann und Menschen helfen kann. Und das ist für ihn. Und auch mal quatschen kann und vielleicht nicht irgendwie immer die Frau zu Hause hat, die ihn dann zutextet und auch mal raus kann an die frische Luft. Ich weiß es nicht, was es ist. Aber ich glaube, es ist eher die Tatsache, einfach da sein können zu Menschen. Und ich hoffe, das sind ja oftmals so Menschen, die ohne Beruf eigentlich gar nicht sein können. Ich hoffe, dass er die Zeit, die ihm dann danach bleibt, dass er sie maximal gut nutzen kann und hoffentlich möglichst lange.
Hoffentlich, ja.
Ja. Das war mein Mental Health Moment der Woche.
Den hätten wir nicht verpassen dürfen.
Ja, dann definitiv. Ist gut. Dann würde ich aber sagen, freue ich mich auf nächste Woche, auf jede Menge Narzissmus dann endlich. Ja, und,
mal sehen. Oh. Ich hoffe.
Und wünsche dir erstmal wir können eine Umfrage machen. Wird das heute Abend noch ein guter Abend für Burak Yildirim? Ja, genau. Oder nein? Und schicken die dann zum WDR die Umfrage.
Absolut.
Ja. Mein Lieber, danke für eine spontane Rassismusfolge.
Ja, ich danke dir für deine Spontanität. Und haben wir was Schönes draus gemacht, denke ich.
Bis nächste Woche.
Ja klar, jeden Tag jetzt. Jeden Tag eine Folge.
Daily Podcast.
Wir haben vorhin ein paar Themen jongliert. Da ist was dabei. Da sind total einige Sachen dabei.
Total. Also daily. Nein, daily, was daily bis nächste Woche.
Bis nächste Woche, mein Lieber. Erhol dich.
Lauf dich frei. ein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.